Moin zusammen und willkommen zu Einmal Drums mit Alles Bitte. Heute mit Patrick Metzger. Mit Patrick habe ich, man könnte glaube ich sagen, einen Tausendsasser der Drummer-Szene zu Gast. Er ist in allen Bereichen dieses Business sehr umtriebig und enorm breit aufgestellt. Damit meine ich, dass er als Live- und Studio-Drummer zum Beispiel mit Künstlern wie Kate Russell, Bobby Kimball und Afshin gespielt hat, der aktuelle Drummer von Beatrice Egli ist, aber auch in Revues und Musical-Produktionen aktiv war und ist. Als Dozent und Educator, wie man heute so schön sagt, unterrichtet er nicht nur seine eigenen Schüler in seiner eigenen Schlagzeugschule, sondern auch als Dozent zum Beispiel in Kaiserslautern und auf diversen Workshops und Clinics, die ihn regelmäßig durch ganz Deutschland bzw. Europa führen. Außerdem hat er mittlerweile diverse Lehrbücher veröffentlicht, darunter die Broschüre Drums and Business und die Bücher Tools and Skills, Drum Training Play Along und das neueste Werk Drum Training 4 on the Floor, auf das wir gleich sicherlich noch zu sprechen kommen. Zusätzlich ist er auch ein bekannter Netzwerker und das nicht zuletzt durch seine Tätigkeit als Beirat bei Percussion Kreativ, wo er eben für diesen Bereich als Netzwerkkoordinator zuständig ist. So, wir versuchen uns jetzt mal am besten gemeinsam mit Patrick einen Überblick über diese ganzen Facetten des Business und wie es dazu gekommen ist zu verschaffen und holen ihn mit ins Boot. Moin Patrick, cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung heute Abend. Mega geil, ich freue mich.
Das sind gute Voraussetzungen. ja, wie ich das immer so mache, ich habe jetzt so ein bisschen was über dich erzählt und wir probieren das mal zu sortieren, aber ich habe ja im Prinzip so deine eigene Ausbildung und deinen Werdegang so ein bisschen übersprungen, sondern direkt bin damit eingestiegen, was du jetzt gerade alles so machst. Kannst du deinen Werdegang mal vielleicht so ein bisschen ergänzen? Also zum Beispiel, da hast du ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, in Dinkelsbühl und in Mannheim an der Popakademie studiert. Mhm. Aber wie bist du überhaupt zum Schlagzeug gekommen und was hat dich dann letztendlich dazu gebracht, das Ganze amtlich zu machen sozusagen, also ein Studium zu beginnen?
Also ich versuche mal einen Schnelldurchlauf. Ich bin kein gebürtiger Mannheimer, wie man vielleicht auch am Dialekt manchmal hört. Und komme eigentlich
hast ein Dialekt? In so ein richtiges, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Als Nordlicht, relativ im Norden. Also ich bin eigentlich auch so ein typisches Landei. Ja, komme aus einem kleinen Ort namens Schönenberg-Kübelberg in der Westpfalz. Das liegt da hinten so in der Region Ramstein, Landstuhl, Kaiserslautern vorbei. Also da, wo die Airbase ist, was auch, wenn ich das schon mal gleich vorwegnehmen kann, früher ein wichtiger Punkt war, weil dort halt musikalisch sehr viel ging durch die US-Armee und durch die ganzen Musiker dort, die dort stationiert waren, was mich auch früher schon zu vielen Gigs und gebracht hat und zu Musik gebracht hat, die vielleicht damals in meinem Alter etwas untypisch war. Aber vielleicht können wir da später noch drüber reden. Genau, und da bin ich im Prinzip aufgewachsen auf dem Land, habe praktisch den ganz normalen, bekannten Werdegang auch durchgemacht, den man so kennt, mit Musikverein und dann in die Schulband. Und dann habe ich damals viel Tanzmusik auch gespielt. Also gerade so auf dem Land, wie man das so gerne kennt, an der Kerwe, an der Kirmes oder an Fasching irgendwie so 5 Tage am Stück gespielt und somit eigentlich auch schon relativ, sag ich mal, früh Geld verdient, was eine gute Schule für mich war, weil viele der damaligen Mitmusiker alle zwischen 40 und 50 waren und ich so als eigentlich Teenager voll im Iron Maiden-Fieber mit langen Haaren mit 14, da bist du eigentlich auf einem ganz anderen Trip eigentlich. Aber ich wollte halt trommeln und habe diese Jobs irgendwie bekommen, über Telefon damals. Und so ging das eigentlich langsam los. Nach der Schule habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht, also was Richtiges gelernt, wenn man das so sagen will, als Orthopädietechniker. Also wer das nicht kennt, so mit Schuheinlagen, Prothesenbau, Orthesenbau, ja. Und habe aber während dieser Zeit gemerkt, dass ich da in diesem Beruf nicht glücklich werde. Parallel habe ich damals schon Schlagzeug-Workshops besucht von Jochen Sponsel und Udo Dahmen. Durch die wurde ich dann aufmerksam dass es da in Dinkelsbühl eine Berufsfachschule gibt für Musik. Also wir sind da gerade so im Jahr 1998, ja. Da gab es noch kein YouTube und Googlen und so, was könnte man denn machen, wo könnte man denn vielleicht studieren. Und da habe ich das alles so über diese Wege erfahren. Und dann bin ich eigentlich damals nach Dinkelsbühl gegangen, habe sogar, als ich angefangen habe, das war Herbst 2000, habe ich sogar das erste Jahr noch Klassik studiert bei Jochen Sponsel und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das auch nicht so wirklich meine Welt ist und habe dann in den Rock-Pop-Zweig zu Udo gewechselt. Dann habe ich auch voll die Klatsche mitgemacht, als Udo von Dinkelsbühl wegging nach Mannheim und Klaus als Nachfolger nach Dinkelsbühl kam, da war ich genau mittendrin. Und nach Dinkelsbühl habe ich dann noch ein Jahr, das war so ein Übergangsjahr, auch teilweise für mich selber, in Maastricht studiert und bin dann 2005 in Mannheim an der Popakademie gelandet und war dort auch einer der dritte Jahrgang überhaupt. Die Schule begann mit der Popakademie, ging es los 2003 und ich war im dritten Jahrgang 2005 bis 2008. Ja, und seitdem arbeite ich hier mit meiner Schule, größtenteils in Mannheim, wohne hier und ja, wurschtel mich so durch.
Okay, und zu dem Zeitpunkt, wo du dann zum Beispiel in Mannheim oder Maastricht studiert hast, da war aber eigentlich schon Entscheidung getroffen, dass du das jetzt nicht nur nochmal so machst, sondern auch schon, dass du dir damit den Weg ebnen willst, halt weiter beruflich Musiker zu sein. Also der Entschluss stand wahrscheinlich schon, oder?
Der Entschluss stand schon viel früher fest, weil ich ja eigentlich nach der Ausbildung schon eigentlich dann in diese Richtung gehen wollte und irgendwas mit Musik machen. Das Problem, was ich damals hatte, war, ich wusste nicht so richtig, wie ich das angehen kann. Aber ich wusste, das muss mein Beruf werden, weil alles andere kommt irgendwie nicht in Frage. Ich war auch während der Ausbildungszeit dann so unglücklich und diese Workshop-Besuche damals auch in Hammelburg in der Musikakademie, diese Workshop-Besuche von Udo und Jochen, die haben so richtig dieses Feuer dann noch entfacht und eigentlich mein Wunsch, das zum Beruf zu machen, irgendwie nochmal so unterstrichen. Ne? Das war dann so der Schub, wo ich dann so gedacht habe, okay, und jetzt erst recht, also irgendwie muss das gehen. Das Problem war halt damals, ich wusste nicht so richtig, wie ich das umsetzen kann. Und da war halt vielleicht auch dahingehend der erste Fehltritt, wenn man es jetzt mal so negativ sagen würde, als Fehltritt, dass ich dann halt auch im ersten Jahr in Dinkelsbühl mit Klassik angefangen habe und dann halt auch gemerkt habe, Orchestermusiker werde ich nicht. Ich bin Drummer.
Okay. Und das gab es denn dann irgendwann sowas wie im Laufe der Zeit so eine Art Mentor für dich, der sich also jetzt unabhängig von der Ausbildung am Set selber irgendwie ja eingeführt hat in das Business, also gesagt hat, pass auf, das und das könnten die Berufsperspektiven sein, das sind Arbeitsfelder, in denen du was machen kannst und so könntest du das angehen? Oder hast du das Learning by Doing selber erfahren?
Ich glaube, das war so ein Mix von allem. Also ich tue mich immer ein bisschen schwer, so einen, um jetzt das Wort von dir zu benutzen, einen Mentor schwer rauszugreifen, weil ich habe unheimlich viel von Udo gelernt in Dinkelsbühl und dann auch in Mannheim nochmal. Dann, wie ich schon angesprochen habe, ich habe damals die komplette Klaus Hessler Klatsche in Dinkelsbühl mitgekriegt, weil das auch sein erstes Jahr damals in Dinkelsbühl war. Und Klaus hat mich damals so ein bisschen aus einer musikalischen Krise rausgeholt. Da hat es nämlich damals gerade so ein bisschen gewackelt, zu dem Zeitpunkt auch. Also als Mentor würde ich da, wenn überhaupt, dann vielleicht eher sogar Dom Formularo nennen. Weil Dom hat für mich immer so, ja, you have to make a book. You have great ideas. You have to do like that. You have to do like that. You make that, make that. Und so. Ich sag's mal immer, ich sag's oft so. Udo war für mich der klassische Coach. Klaus Hessler war für mich der typische Lehrer, der deinen Werkzeugkasten mit allem Möglichen erstmal füllt, was er bis heute teilweise noch tut. Und Dom war so dieser Mentor-Typ. So.
Da hast du ja, kannst du ja von Glück reden, dass du alle drei getroffen hast.
Ja, absolut. Also ohne
die haben also dich geschnitzt, sozusagen.
Ja, ohne diese drei Personen würde ich wahrscheinlich auch jetzt nicht hier sitzen und mit dir reden.
Okay. Ja, das wird die drei wahrscheinlich freuen zu hören. Also nicht, dass wir reden, aber
das vielleicht auch.
Das ist ein Grund, dass es einen Grund gibt, warum wir das tun. Wenn wir beim Thema Ausbildung sind, weil du ja selber auch unterrichtest und ja eine gute Ausbildung genossen hast, wie wir jetzt gehört haben, kannst du sagen, was für dich einen guten Lehrer ausmacht oder eine gute Unterrichtsatmosphäre, dass du's, wo du dann sagen würdest, okay, wenn die und die Gegebenheiten da sind, dann kann ein Unterricht auch wirklich produktiv sein und dann bringt er auch beiden Seiten was.
Also grundsätzlich ein guter Lehrer ist erstmal, man sollte nicht unbedingt auf Biegen und Brechen immer seinen Plan durchziehen, sondern man sollte sich auch mal auf den Schüler einlassen. Weil manchmal, gerade mit jüngeren Schülern, das kennen wir auch alle, manchmal sind die vielleicht so overload von der Schule und dann ist man vielleicht mal in dieser Unterrichtsstunde nicht unbedingt der Schlagzeuglehrer, sondern vielleicht mal eher noch der Kumpel, ja, weil sich der Schüler vielleicht irgendwie über die Schule irgendwie gerade auskotzt oder über die Eltern zu Hause oder egal sowas, dass man da manchmal so ein bisschen drauf eingeht. Und ansonsten finde ich, weil ich ja auch oft so Workshops und Masterclasses oder von kleinen bis größeren Gruppen irgendwie gemacht habe, da ist es so ein bisschen die Kunst, dass du trotz dem unterschiedlichen Level in solchen Kursen immer alle irgendwie abholen kannst und jedem irgendwie was mitgeben kannst. Und so irgendwie für alle was dabei ist, so dieses Rundum-Sorglos-Paket. Das finde ich, das musste ich aber auch lernen. Das musste ich echt lernen. Da gibt es, glaube ich, kein direktes Rezept für. Das muss man selber irgendwie rausfinden, learning by doing. Und das sind für mich irgendwie gute Lehrer. Und dann parallel, aber trotzdem immer so zu checken, okay, der Schüler braucht jetzt mal das, der Schüler hat einen guten Sound, der hat eine relativ gute Technik, jetzt muss ich mal mit dem vielleicht der Koordination noch ein bisschen arbeiten oder mal vielleicht am Timing arbeiten. Das ist immer, ja, wie wir alle wissen, immer individuell und ein guter Lehrer checkt das halt und verfolgt jetzt nicht so diesen 0815-Plan, heute ist Seite 10 und morgen die Seite 11 und nächste Woche Seite 12, so dieses Schulbuchprinzip. Das funktioniert halt nicht immer oder selten sogar. Mhm.
Wunderbare Überleitung, wo wir gerade bei Schulbuch sind. Deine Tätigkeit als Autor. Bevor wir gleich vielleicht mal über dein neuestes Buch sprechen, was hat dich inspiriert irgendwann oder motiviert, angeregt? Wenn ich richtig informiert bin, dieses Drums in Business, diese Broschüre, war doch deine erste Veröffentlichung, so, ne? Und dann kamen die reinen Schlagzeugbücher, oder? Ist das korrekt?
Nein, nicht ganz. Meine allererste Buchveröffentlichung in dem Sinne war wirklich dieses Play-Along-Buch. Also Drum-Training, okay, heißt ja beim Hage Verlag die ganze Schlagzeugreihe, wo die mehrere Bücher immer reinpacken. Und das Play-Along-Buch war für mich das erste Buch. Und das war auch so ein bisschen der Türöffner, muss ich sagen. Und die Drums und Business Broschüre, die habe ich ja mehr oder eigentlich in Eigenregie rausgebracht und vertreibe die auch mehr oder weniger selber. Und das zweite Buch beim Hage war dann dieses Tools and Skills mit meinen persönlichen eigenen übe Konzepte, wobei da muss man ja immer vorsichtig sein. Ich kann ja das Rad auch nicht neu erfinden, ja. Aber jeder hat ja einfach so seine Methoden entwickelt oder seine Sachen so entwickelt, wie er sie früher selber geübt hat. Und alles, was im Prinzip in diesem Buch steht, in dem Tools und Skills, sind so meine Sachen, wie ich früher geübt habe und was meine Lieblingsübungen waren und was ich vielleicht so ein bisschen von Dom mitgenommen habe, von Klaus, von Udo, von dem und von dem. So, und da meine Suppe draus gekocht und das ist da alles so ein bisschen drin. Deswegen habe ich die auch mit ins Boot genommen und habe die da immer ein bisschen mit Zitaten in dem Buch praktisch so als Hommage immer mit eingebaut. Ja, und das Neueste, schön, dass du das angesprochen hast, das Neueste jetzt seit ein paar Wochen ist wirklich dieses Four-on-the-Floor-Thema, wo ich ein Buch drüber schreiben wollte, aus Gründen wie zum Beispiel, es gibt sonst nichts zu dem Thema, mir ist nichts bekannt. Also was ich, sagen wir mal so, was sich intensiv damit beschäftigt, du findest in jedem Buch, findest du mal ein paar Seiten zum Thema Four on the Floor, Disco, House, ja, so die Standards, die Basics, wo es ja auch gespielt werden muss und wo es herkommt. Aber meines Wissens nach gibt es kein Buch, was sich exklusiv damit beschäftigt. Und zum Zweiten, weil es natürlich auch die letzten Jahre durch meine Tätigkeit bei Beatrice Egli so ein bisschen zum Hauptbestandteil geworden ist bei dem, was man spielt oder was ich da viel spiele. Und das hat also unter anderem durch diese Arbeit und die Idee dann irgendwann zu sagen, ich schreibe den ganzen Kram mal auf, dann wächst es ja. Manchmal plötzlich werden die Dateienordner mit irgendwelchen Übungen und Ideen immer größer und immer größer, das kennst du also wahrscheinlich auch.
Also das hast du einfach immer schon festgehalten.
Ja.
Also du hast nicht irgendwann hingesetzt und gesagt, so jetzt schreibe ich ein Buch dazu und das dann alles, du hast über längere Zeit gesammelt.
Ja. So war es bei dem Tools und Skills Buch auch, weil da sind Erfahrungen drin, dass im Prinzip schon von den letzten 10, 15 Jahren so mit Übekonzepte und wie ich da rangegangen bin und ja, das war vielleicht auch so ein bisschen damals so der Auslöser von Klaus in Dinkelsbühl schon, weil Klaus hat mir auch immer seine eigenen Noten vorgelegt damals. Das war jetzt so auch zu einer Zeit, wo er noch keine Bücher hatte. Und wenn ich hier in meinem Notenregal schaue, da steht so ein dicker, fetter Ordner von Klaus Hessler, da sind wahrscheinlich alles noch einzelne Arbeitsblätter von seinen, was es jetzt von ihm in Büchern gibt. Und das hat mich auch teilweise immer so ein bisschen inspiriert und angeregt, Sachen selber aufzuschreiben, dann wieder.
Jetzt habe ich von Four on the Floor abgelenkt, es tut mir leid.
Macht nichts.
Können wir aber gerne nochmal, also aktuell initiiert, dadurch, dass du dich jetzt in letzter Zeit viel spielerisch damit auch auseinandergesetzt hast, hast du dann weiter gesammelt und gedacht, das muss jetzt mal zu dem Thema, muss mal was auf den Markt.
Ja.
Weil ich gebe dir recht, also ich gebe dir absolut recht, als ich das mitgekriegt habe, dass du das machst, dass das, klar, Four on the Floor Grooves werden thematisiert hier und da, aber dass es wirklich ein Buch gibt, was exklusiv darauf eingeht, also für viele ist es ja so, man hat diesen einen Four on the Floor Groove im Kopf, aber in wie vielen Stilistiken das tatsächlich irgendwie vorkommt und nützlich sein kann, ist dann ja doch erstaunlich, ne, wenn man sich mal genau damit befasst.
Richtig, das zum einen, die Stilistiken, die du ansprichst, da ist man manchmal erstaunt, wo das doch vielleicht noch überall drin steckt oder wo man es vielleicht sogar spielen kann, ohne dass es traditionell drin ist, aber es ist der Katalysator in dem Moment vielleicht in der Band, ja. Und klar, wir haben alle früher schon in irgendwelchen Party- und Coverbands, da spielt man halt das Zeug so, weil es im Original so ungefähr drin ist und man hört sich das raus und dann spielt man halt und macht da einen guten Job. Aber wenn du dann anfängst, dir Gedanken drüber zu machen, über die Übungen, wie man das schreibt oder du recherchierst bestimmte Stile noch nach und das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise und dann, ich habe dann auch zum Beispiel durch die Arbeit mit Beatrice angefangen, manche Grooves genauer ein bisschen auszuchecken, die dann irgendeiner mal im Studio programmiert hat und du sitzt dann hier und musst dir das Programmierte wieder rausfuddeln und wie kriegst du das jetzt irgendwie hin? Da habe ich auch mega Spaß dran an solchen Sachen. Und solche ganze Ideen und Kreationen und die, ich sage jetzt mal so vorsichtig, die typischen Patrick Metzger Licks und Filz, die man auch so bei mir immer hört, die oft in Kombination mit Four on the Floor sind und so, die stehen da auch alle mal drin und sind teilweise erklärt und ja, bis hin zu berühmten Four on the Floor Grooves und Songs und ja, ganz vielen zum unterschiedlichen Stilen. Bitte?
Zum Beispiel, was ist für dich der berühmteste Four on the Floor Groove?
Naja, ich habe ja da so eine Liste mit meinen persönlichen Top 20. Ja, aber da ist zum Beispiel Sunday Bloody Sunday ist drin. Es geht schon los mit Sing 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 von Gene Krupa. Ist eigentlich ein Four on the Floor, aber man hört es halt nicht so richtig. Ja, bis hin zu ja, Thriller Michael Jackson habe ich mit drin und bei Africa von Toto ist ja eigentlich auch so ein versteckter Four on the Floor mit drin. Und ja, will jetzt nicht zu viel verraten. Es ist ja jetzt erschienen. Nach langem.
Genau, kann man ja nachlesen.
Ja.
Aber vertreibst du nicht selber, ne? Ist ja über einen Verlag, also kann jeder Interessierte in den einschlägigen Online-Plattformen und sonst wo.
Richtig. Ich habe es jetzt auch seit heute, wenn man es genau nimmt. Seit heute ist es auch in meinem Online-Shop. Aber man kriegt es natürlich überall, wo man sonst auch die Bücher bezieht.
Ja, cool. Wünsche ich dir viel Erfolg damit, auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank. Du hast ja schon eins.
Die Arbeit dann hinterher auch gelohnt hat. Ich habe schon eins, genau. Ich kann direkt mal ein paar Four on the Floor Grooves üben gehen. Nachher, wenn wir fertig sind, mache ich das aber erst. Okay. Kommen wir mal so, was mich immer so ein bisschen interessiert, so zu dem Oberbegriff Drummer Life, so ein bisschen. Einfach mal so ein paar verschiedene Sachen, die mich interessieren aus deiner Karriere oder deinem bisherigen Werdegang. Ist jetzt gar nicht thematisch geordnet. Ich guck mal, dass wir nicht zu sehr springen, aber gab es mal einen Punkt in deiner Karriere, wo du so gedacht hast, wow, jetzt habe ich es geschafft. Dafür hat sich das alles gelohnt und dafür mache ich das hier eigentlich alles. Also hast du da so einen Moment?
Ja, viele kleine würde ich sogar sagen. Also ein besonderer Moment für mich war schon so, als ich 2013 durfte ich die Trommeltage in Karlsruhe beim Rockshop eröffnen. An einem Freitagabend, das war so, die Trommeltage gingen damals über das ganze Wochenende und riesen Line-up und ganz bekannte Namen dabei und der damalige Inhaber, der Rudi Metzler, nicht Metzger, den kannte ich auch schon ewig vorher und der hat mich angerufen, hat gemeint, ihr regionaler, cooler, junger Trommler, und du musst diese Veranstaltung eröffnen. Und dann habe ich natürlich blind zugesagt, ohne zu wissen, was mich erwartet. Damals kam auch gerade ein paar Monate vorher das Playalong-Buch raus. War natürlich auch eine super Promotion-Geschichte dann. Ja, und dann habe ich irgendwann, ich weiß es nicht mehr wo, die Anzeige gesehen, Trommeltage Karlsruhe. Opening Act, Patrick Metzger, nach mir spielt Mike Mangini und dann danach Dave Wackel. So.
Ah, schön.
Genau. Dann habe ich so gedacht.
No
so,
pressure.
Ups. Okay, dann gehen wir mal üben. Ja. Und also das war jetzt, das ist so ein wichtiger Moment für mich gewesen, weil dann auch so nicht nur der Kontakt Backstage mit diesen Herren, die man ja auch kennt, und ich oute mich auch als großer Weckel-Fan. Seitdem sind wir auch in Kontakt und schreiben immer mal wieder. Aber dann auch so diese Bühne mit solchen Leuten zu teilen und bei so in einem Event überhaupt im Line-up mit dabei zu sein. Du warst ja auch schon bei dem einen oder anderen bekannten Festival mit dabei und das ist irgendwie schon ein cooles Gefühl, weil das ist auch was, was ich früher, was ich vorhin erzählt habe, das war so ein Ziel, aber ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Und so die Formel, die gibt es ja jetzt nicht. Es ist ja jetzt nicht so, du machst jetzt eine Berufsausbildung, dann bist du da. Oder du machst jetzt irgendwie hier, du nimmst jetzt 5 Jahre Unterricht bei dem oder dem und dann bist du da. Wie eine Handwerksausbildung oder sonst was, ne? Das ist so, das ist so ein Moment.
Das gehörte schon auch so zu deinen, das ist ganz interessant. Also, weil für einige ist ja so dieses irgendwann mal auf Drum-Festivals oder Events spielen oder so gar nicht vorher so als Ziel festgelegt. Bei einigen hat sich das ja auch so einfach ergeben im Prinzip. Aber du hast schon auch immer so mal, ja, den kleinen Traum zu sagen, sowas will ich auch mal spielen. Da will ich in so einem Line-Up will ich auch mal zu finden sein.
Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein riesengroßes Drum-Special-Event. Also, ne, so das Detail war vielleicht noch nicht so ganz klar, aber ich habe gewusst, ich will auch irgendwie so auf so eine Bühne. Und ich fand es früher schon geil, als ich bei solchen Kursen war, damals in Hammelburg, wie Udo oder Jochen irgendwie eine große Menge mit 25 Schlagzeugern in einer Gruppe so in den Bann ziehen kann und begeistern kann, dass da plötzlich alle irgendwie Feuer fangen und sofort dabei sind. Und allein diese Art und Weise, das hat mich von Anfang an fasziniert. Und das war für mich dann so ein Ding, okay, das will ich auch. Aber wie geht es? Das war jetzt, ja.
Und wie war der Abend dann? Also wie nervös auf einer Skala von 1 bis 10 warst du? Hat Dave dir direkt zugeguckt?
Er hat... Beim Soundcheck war er natürlich da, weil er hat, sein Set stand schon hinter dem Vorhang, hinter meinem und da hat er noch so ein bisschen mit seinem Backliner irgendwie Einstellungen gemacht und hat ein bisschen rumprobiert und ich musste aber vorher schon oder vorne schon Soundcheck machen und da ich ja auch bekennender Sabian-Spieler bin und er ist dann so über die Bühne gelaufen und hat so kurz mein Setup begutachtet und meinte dann nur so mit einem Augenzwinkern, nice Cymbals. Und dann haben wir uns später im Backstage, haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Und ja, ich glaube, die Performance direkt hat er nicht gesehen. Das habe ich ihn aber dann auch nie gefragt. Aber auch wieder so ein toller Moment, der dann daraus passiert, als ich 2019 auf der NAMM Show war, da haben wir uns ja auch getroffen, du warst ja 19 auch drüben, ne?
Ja. Ja,
genau.
Ja.
Da habe ich mir wirklich 2 Tage vorher extra gegönnt und bin darüber geflogen und da war Dave einer von denen, der schon immer auf meiner Wunschliste stand für eine Privatstunde, koste es, was es wolle. Und das habe ich dann auch wirklich mal gemacht, also dahin und ja, 2 Stunden oder 2,5 irgendwie mit diesem Mann verbracht und mir eine Unterrichtsstunde abgeholt. Das war jeden Dollar wert.
Wir behalten jetzt für uns, wie viele das waren, aber darum geht es ja nicht. Aber nochmal ganz kurz, wie nervös warst du trotzdem, ob er jetzt da stand oder nicht? Eine Skala von 1 bis 10, dein erstes richtiges Drum-Festival.
Mindestens 12.
Schlagzeuger im Publikum.
Auf der Skala.
12.
Ja, schon, ja.
Okay.
Aber wenn ich das so noch anmerken kann, in dem Moment spielst du ja sowieso vor Fachpublikum. Ja, also natürlich bist du immer ein bisschen nervös. Ich habe, du hast im Vorspann hast du Afshin erwähnt, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe damals für den Kollege Daniel Schild ein paar Subgigs mit Afshin gespielt, mit diesem persischen Superstar. Und da habe ich in Dubai gespielt vor, keine Ahnung, 8, 9, 10.000 kreischenden Teenies. Natürlich warst du da nervös, aber in Karlsruhe, im Rockshop, so ein Event zu eröffnen, wenn du weißt, okay, einer deiner größten Heroes sitzt jetzt im Backstage, die ganze Drum-Community von sämtlichen Vertrieben und Firmen ist gerade da und dann hast du noch 300 Leute im Saal vor dir, die alle Drummer sind und die dir auf die Finger gucken und die genau das gerade sehen und hören wollen, was du gerade spielst. Das ist eine andere Art von Nervosität, finde ich. Natürlich bin ich angespannt, wenn du gerade so eine Tour mit Beatrice Egli und du spielst die erste Show, ja, so von so einer Tour. Da bist du auch immer ein bisschen angespannter, wie wenn du jetzt schon die achte oder neunte Show spielst, klar. Aber das bei so einem Drum-Ding, das ist nochmal, das ist eine andere Art von Nervosität irgendwie.
Okay. Aber du konntest es genießen und warst wahrscheinlich hinterher extrem erleichtert, als du es hinter dir hattest.
Mega, ja, auf jeden Fall. Und es kam gut an und einige haben dann danach auch damals gleich das Play-Longbuch gekauft.
Sehr gut. Da kommt der Business-Patrick durch. Sehr gut. Wenn wir das jetzt mal als Best-of-Moment so ein bisschen bezeichnen, hast du auch mal vielleicht anekdotenmäßig so ein Worst-of-Moment? Also vielleicht irgendwas, wo mal irgendwas schiefgegangen ist oder wo du sagen würdest, boah, das brauche ich nicht nochmal?
Ja, da werde ich ja auch teilweise immer drauf angesprochen, auf die berühmte Playback-Panne bei dieser
MDR. Oh ja, die haben wir im Kaffeekränzchen thematisiert mal vor längerer Zeit.
Richtig.
Sehr gut.
Ja, also wenn man das jetzt mal als Live-Gig bezeichnen würde, ja, wir wissen alle, dass es im Fernsehen zu 99,9% nur Playback-Performances gibt. Aber
da sollte man ja meinen, dürfte eigentlich musikalisch nichts schiefgehen, ne?
Richtig, es ist auch bis heute unbegreiflich, wie eine WAV-Datei wie eine CD springen kann. Also ich weiß es bis heute nicht, was damals schiefgelaufen ist, aber die Geschichte war so, dass wir beim MDR eine TV-Aufzeichnung hatten und damals den Song, es war sogar die TV-Premiere von der damaligen Single. Ich weiß jetzt leider das Jahr gar nicht mehr, wann das war. Aber man findet das mit Sicherheit noch im Netz. Und ja, es war halt einfach so, dass es am Nachmittag bei der Kameraprobe und bei der heißen Probe, wie man so schön sagt, die ja dann schon eine Art Generalprobe ist, die auch mitgeschnitten wird, dass es immer funktioniert hat. Ja, zweimal, dreimal bei den Proben und abends bei der Live-Sendung fängt in der Intro schon an, der Song zu springen und du hörst es so. Und ich habe noch nicht gespielt und ich habe das schon gehört und dachte so, okay, komisch. Ein paar Sekunden später wieder. Und dann waren die ganzen Einsätze, die waren alle so zerstückelt und es war einfach nur ich sage es jetzt mal vorsichtig, es war eigentlich ein Riesenskandal und es war echt, ich habe echt gedacht, so hoffentlich ist es jetzt gleich vorbei und man hat die Sendung nicht abgebrochen. Der Regisseur und der Moderator, ich nenne jetzt mal keine Namen, die haben das Ding eiskalt durchgezogen und du hast schon Kollegen von anderen Acts, von anderen Bands, die im Publikum vorne saßen, die sind schon aufgestanden und haben mitgeklatscht, weil die das gecheckt haben und die haben, ey Leute, zieht es jetzt durch, die brechen die Sendung nicht ab. Das war eine Samstagabend MDR Live-Sendung und ja, das Witzige war dann irgendwie, man kann es ja als Schlagzeuger dann doch nicht lassen. Ich habe dann irgendwann erkannt, dass der Hänger immer alle zwei Takte war mit einem neuen Achtel. Also du hast praktisch ein Vierviertel und ein Neunachtel. Vierviertel, Neunachtel. Weil wir wissen alle, wir kennen alle das Ding, wenn der Schlagzeuger im ZDF-Fernsehgarten das Playback nicht kennt und haut aufs Becken, du hörst es aber nicht, sieht es immer scheiße aus. So. Und bei der Gitarre oder so, bei so kleinen filigranen Bewegungen, bei einem Keyboard, das siehst du ja im Fernsehen nimmer. Außer du hast direkt die Kamera drauf mit einem Close-up. Aber beim Schlagzeuger, große Bewegung, du siehst ja sofort, ob das stimmt oder nicht. Und also habe ich mir dann im Prinzip den Spaß gemacht und habe dann halt mitgezählt oder ein bisschen ausgezählt und konnte dann so einigermaßen wieder die Bewegungen anpassen. Und das Schöne war, dass es dann in der danach folgenden Woche ja auch dann gleich bei Stefan Raab so war. Und die damalige ja. Band hat es ja dann auch so nachgespielt.
Nachgespielt.
Aber in dem
Schlager Goes Fusion, könnte man sagen.
Definitiv,
notgedrungen.
Ja. Aber das war wirklich, also für mich auf der Bühne in dem Moment, und du kannst ja nicht weg, du weißt genau, Kamera läuft und keine Ahnung, wie viel, 800, 900 oder 1000 Leute in dieser Arena da in, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo im Osten. Also da war echt so, da habe ich echt gehofft, hoffentlich ist das Lied gleich vorbei, hoffentlich ist das jetzt gleich rum.
Und durch den Stefan Raab-Auftritt eine Woche später, habt ihr dadurch nochmal gute Promo gekriegt oder ist das Ding mittlerweile eh vergessen? Und
naja, sagen wir es mal so, ich habe ein paar schöne Mails aus der Drummer-Community gekriegt, ja, aber ich weiß auch so, dass es beim MDR und so auch später, dass es dort noch ein bisschen Stress gegeben hat wegen dieser Nummer. Da waren einige Leute not amused, weil halt die Premiere von dem Song verkackt war.
Gibt es die Wave-Datei noch, dass man die mal analysieren könnte, was der...
Keine Ahnung.
Wäre ja mal interessant
wahrscheinlich hat
wie eine Wave-Datei springen kann.
Wahrscheinlich hat der Praktikant das Ding auf eine CD gebrannt und die hatten den alten CD-Spieler noch da stehen, ich weiß es nicht.
Oder sowas, ja. Okay. Wir bleiben noch mal kurz bei Drummer Live sozusagen. Ich habe es, glaube ich, eben schon so ein bisschen rausgehört. Könnte man sagen, dass Dave Weckl so dein größter Hero ist oder gibt es noch irgendwen anders, irgendeinen Drummer, wo du sagen würdest, wenn du nur einen nennen könntest, der dich immer wieder am meisten inspiriert hat und wo du dir am meisten von abgeguckt hast oder so. Gibt es da einen?
Ich tue mich ja immer schwer, wenn es einer ist, aber Dave ist definitiv unter den Top 5. Ja, weil ich halt auch genau vom Alter her und so diese Ära mitgemacht habe mit diesen Musikvideos damals, als die dann rauskamen. Und ich habe das Zeug, ich habe dieses VHS, wie hieß das, Back to Basics, glaube ich, dieses Dave Weckl Video, das habe ich so lange
geguckt. Diese DCI-Dinger.
Ja, das habe ich so lange geguckt. Ich habe gar nicht damals noch alles verstanden, weil ich musikalisch und trommelmäßig noch gar nicht so weit war, aber ich war so infiziert und ich habe das Ding so lange geguckt, bis das Band gerissen ist und meinem Papa den Videorekorder kaputt gemacht hat. Und wir wissen alle, was irgendwie 1991 ein VHS-Videorekorder gekostet hat. Mhm. Also da war Pearl Harbor zu Hause angesagt. Ne? Und also Dave ist doch schon einer der Top 5, aber ich tue mich da echt schwer. Ich kann nicht sagen.
Okay, dann mache ich eine Ausnahme. Dann darfst du jetzt die anderen vier auch noch eben stellen.
Ah, okay. Das ist aber cool. Also ich muss auf jeden Fall auch David Garibaldi nennen, den ich glücklicherweise auch persönlich mittlerweile gut kenne. Ich oute mich auch als Simon Phillips-Fan. Und ein großer Hero von mir ist auch wirklich Carter Beaufort. Und der fehlt mir noch auf der Liste. Ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen. Es ist gar nicht so einfach, an ihn ranzukommen, aber ich bleibe dran und das ist... Also der fehlt noch auf der Liste. Ein Meeting mit Kader oder eine Unterrichtsstunde und wenn ich dafür, weiß jetzt gar nicht, wo er genau wohnt, aber wenn ich dafür rüberfliegen muss extra, ist mir egal. Das muss ich noch machen, bevor ich irgendwann in die ewigen Trommler-Jagdgründe eingehe.
Okay, gut, dann haben wir die Liste doch vervollständigt. Das ist doch gut. Gut, dann... Habe ich noch so einen kleinen Themenblock, der mich interessiert, weil du ja auch eben als Netzwerkkoordinator bei Percussion Kreativ aktiv bist oder allgemein so das Thema Netzwerk, beziehungsweise eigentlich mehr das Thema Social Media und wie, weil das ist ja mittlerweile eigentlich der Hauptbestandteil vom Netzwerk, würde ich mal behaupten, oder vom erfolgreichen Netzwerken. Wie stehst du grundsätzlich so zu Social Media? Macht dir das Spaß oder siehst du das eher als, ja, notwendiges Übel, als eine Sache, da muss man halt mitmischen, sonst gehst du unter. Oder hast du da ohnehin Spaß dran? Wie sind so deine Erfahrungen mit Social Media? Weil du ja auch die Zeit davor kennst.
Ja, also Es ist natürlich Fluch und Segen zugleich, ne? Das wissen wir. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich aufgrund von meinem Alter und meinem Trommel-Know-how, was jetzt überhaupt nicht überheblich klingen soll, aber jeder, der ein bisschen seine Hausaufgaben gemacht hat, der kann ja einfach schon, sagen wir mal, trennen, wenn er bei Social Media von irgendwelchen Videos oder Sachen erschlagen wird. Ja, der kann ja dann schon mittlerweile trennen, okay, das ist cool und das gefällt mir oder das ist jetzt eher Müll und kann weg. So. Aber wie du schön gesagt hast, ich nutze es natürlich für die Promotion für mich selber, gerade jetzt mit dem Buch wieder. Und da bin ich auch zum Beispiel großer Facebook-Fan, weil du halt einfach bei Facebook in diesen diverse Schlagzeugergruppen hast und du hast somit auch wieder direkt die Zielgruppe vor der Nase. Ja, die Motorradfahrer im Prinzip oder die Hobbygärtner oder die interessieren mich ja im Prinzip gar nicht. Aber wenn ich dann meine Sachen irgendwie, meine Termine, meine Workshops oder jetzt das neue Buch irgendwie promoten will, dann bin ich ja direkt in so einer Gruppe direkt mit Gleichgesinnten irgendwie unterwegs. Ja? Und wenn du auch hier einen neuen Podcast irgendwie auf die Beine stellst, dann kriegst du das ja in einer solchen Gruppe auch irgendwie sofort mit. Und das wiederum finde ich persönlich auch schön. Ich war schon immer so derjenige, der mich für andere interessiert hat. Hey, so, was macht denn der? Und ey, das ist doch cool. Ach, guck mal, der spielt jetzt da den Gig und der ist jetzt da dabei und auch der macht ein tolles Buch und ey, der Bo macht einen Podcast und da gibt's das und da gibt's das. Ich mochte noch nie so diesen Konkurrenzgedanke, so irgendwie, wieso spielt der jetzt dort oder wieso hat der jetzt einen Gig mehr oder ey, der hat 3 Schüler mehr als ich. Das mochte ich noch nie. Und das war vielleicht auch, weil du Percussion kreativ angesprochen hast, das war vielleicht auch so das Ding, wo mich Udo ja damals so ein bisschen reingeworfen hat ins kalte Wasser. So. Der hat ja damals irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber der hat irgendwie so, Patrick, wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen Netzwerkarbeit und du machst es jetzt mal. Du bist ja hier, du kennst ja schon viele und du machst es jetzt einfach. Und da stand ich da so, okay, und wie mache ich das jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ja. Und dann kam so dieser Stein so langsam ins Rollen, dass ich mich mit anderen ausgetauscht habe. Dann hatte man ja schon Facebook. Ja. Dann habe ich so angefangen, mal eigentlich für meine Region in Mannheim selbst so eine Facebook-Schlagzeuger-Regionalgruppe aufzubauen, was relativ gut funktioniert hat. Ich habe da gar nicht so viel gemacht. Ja. Und dann lief das irgendwie immer weiter und dann habe ich gesagt, okay, weil wenn ich das kann, dann kann das ja auch der Kollege vielleicht in Dortmund so oder der Bo in Osnabrück oder irgendwie so. Ja. So haben wir uns ja mehr oder weniger eigentlich kennengelernt.
Ja, genau.
Persönlich zumindest. Persönlich.
Ja, genau.
Ja.
Okay. Also grundsätzlich eher ein positives Verhältnis zu Social Media.
Ja, sagen wir mal 80-20.
Okay, ja. Das Ja kam zögerlich, aber ich kaufe sie ab. Cool. So, dann ist hiermit der offizielle Teil beendet. Und jetzt darfst, Moment, wir haben schon noch. Jetzt darfst bzw. musst du durch die Kategorien. Warum soll es dir besser gehen als anderen? Genau. Der erste Trailer mal eben.
Na, wer hat's getrommelt?
So, ich nehme an, die Kategorie ist dir bekannt. Ich spiele dir jetzt mal ein bisschen was ein. Und ich glaube, das ist hier stilistisch jetzt eine kleine Premiere. Ich glaube, diese Stilistik hatten wir jetzt noch nicht. Ich bin sehr gespannt, ob du sagen kannst, wer das wohl getrommelt hat. Wir hören uns das in Ruhe an und dann gucken wir mal. Viel Spaß.
Thank you.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Oh Gott, also, ich kenne das Stück nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das Stück heißt oder wer der Interpret von dem Stück ist. Ich kann jetzt nur ein bisschen über den Drum-Sound gehen und vielleicht über so das Drum-Stilistische. Aber der einzige Tipp, den ich jetzt hätte, ist Daphne Spietro als Schlagzeuger.
Leider nein. Aber ich muss zugeben, es ist, glaube ich, auch echt sauschwer. Ich hätte es auch auf keinen Fall gewusst. Ich gebe dir mal so ein ganz paar Tipps. Es ist ein Trio gewesen, Trio-Besetzung. Und am Kontrabass war Heiri Kenzig. Am Saxophon war Harry Sokal. Die Art der Namen?
Keine Ahnung.
Und am Schlagzeug war Jojo Mayer.
Nein.
Doch, tatsächlich. In seiner Zeit, Depart heißt das Trio. Schweizer Jazz-Trio. Er spielt jetzt schon länger da nicht mehr, aber es ist Jojo.
Wahnsinn. Also ja, aber ne, soundmäßig total untypisch irgendwie. Also so kennt man ihn nicht mehr.
Nee, genau, nicht mehr. Aber also spielen kann er das natürlich alles, das hätte man gewusst. Aber ich gebe zu, das war jetzt auch sauschwer.
Ja, aber cool, interessant.
Ich jetzt auch nicht. Ja. Okay, dann deine nächste Chance, Punkte zu sammeln.
Herzlich willkommen zu Jeopardy in der Drummer Edition. Ich gebe die Antwort, du stellst die Frage.
Das Spiel Jeopardy grundsätzlich bekannt?
Ja, ja.
Okay, gut. Also ich lese dir jetzt eine Antwort vor und dann musst du mir die richtige Frage dazu stellen. Unter anderem das englische Wort für Schleudertrauma. Schlagzeuger assoziieren damit einen fliegenden Stuhl, weil das Tempo nicht stimmt.
Das englische Wort für Schleudertrauma. Eiskalt erwischt, keine Ahnung.
Schlagzeuger assoziieren damit einen fliegenden Stuhl, weil das Tempo nicht stimmt. Ich erlöse dich mal. Muss aber trotzdem das machen. Ich gebe auch zu, nicht ganz einfach, was ist Whiplash?
Alles klar.
Da muss man um drei Ecken denken.
Ja.
Die Frage hat sich übrigens Norbert Gronde ausgedacht.
So.
Schöne Grüße.
Das wird teuer, lieber Norbert.
Okay, die nächste Antwort. Entgegen seines Namens macht er die Snare eher schmutzig als sauber. Was zwar schade ist, aber zum Reinigen ist er auch nicht gedacht.
Was sind Brushes?
You win.
Genau, was ist ein Besen oder was sind Brushes? Ja, genau. Okay, sehr gut. Siehst du, geht doch. Eine letzte. Wird oft als einzig legitimer Titelinhaber des größten Drummer aller Zeiten gehandelt. Leider weilt er nicht mehr unter uns. Interessant, Frank Sinatra kam für die Kosten seiner Beerdigung auf.
Wer war Buddy Rich?
You win.
Genau. Ich glaube, da kann man sich einig sein. Ne?
Ich hatte gerade das Bild vor dem Kopf und hatte einfach nur so ein kurzes Namens Blackout. Ja.
Okay. Ja, Frank Sinatra hat tatsächlich die Beerdigung bezahlt.
Das
so sagt man.
Krass.
Okay. Sehr gut. Hier 2 von 3 Punkten. Das ist doch mal was. Dann haben wir noch was für dich.
Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn du für eine Woche eine andere Person sein könntest? Welche wäre das und warum?
Ja, muss ja nicht unbedingt ein Schlagzeuger sein, ne?
Absolut nicht.
Nee. Da ich zumindest jetzt aktuell keine Kinder habe und ich glaube, ich würde mal mit meinem Vater tauschen wollen. Weil so in den Erinnerungen wahrscheinlich einfach nochmal er das so gesehen hat, wie ich früher so drauf war und was ich für einen Bockmist gebaut habe oder wie ich so diesen Weg eingeschlagen habe. Und weil er mich ja natürlich als Hobby-Schlagzeuger und kleines Kind mehr oder weniger darauf gebracht hat. So. Mhm. Ja, das wäre, ja, ich glaube, das wäre auch sehr lehrreich für mich.
Okay, ja, interessante Antwort. Noch eine, was wäre, wenn du dir eine Band oder eine Künstlerin, mit der du noch nicht gearbeitet hast, aussuchen könntest? Welche wäre das?
Um dort mitzuspielen.
Ja, entweder als der Drummer in der Band oder als Begleitung für Künstler, Künstlerin XY.
Ich glaube, da würde ich gerne mal bei Tower of Power spielen.
Mhm. Okay. Ja, nette Soundumgebung, wenn man da auf dem Drummerposten sitzt wahrscheinlich. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja. Ja. Ich weiß, das fällt mir jetzt so spontan ein, weil ich auch nicht nur großer David-Fan bin, sondern auch die Band geil finde und wahrscheinlich auch jeden zweiten Song irgendwie kenne.
Ah, und da kommt der Pragmatiker raus. Müsstest du nicht viel vorbereiten. Ne? Band.
Nein, so war das jetzt nicht gemeint. Ich würde wahrscheinlich, sollte dieser Anruf jemals kommen, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber ich würde wahrscheinlich mich Tag und Nacht einschließen und üben und das alles irgendwie checken. Aber das wäre auch so ein Job, wo ich Bock drauf hätte, wo ich auch weiß, ich könnte es bestehen und was mich total auch flashen würde, so mit großen Heroes zu spielen.
Mhm. Okay. Und der Klassiker, was wäre, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch einen einzigen Song hören könntest? Welcher wäre das?
Okay, da ich natürlich, jetzt muss ich ja gestehen, schon ein paar Podcasts kenne, ne, ist mir auch diese Frage bekannt. Die andere irgendwie gar nicht, aber die hier.
Ne, ich probiere zu variieren, damit es auch ein bisschen ist überraschend aber cool. Ist.
Hast aber du geschafft,
die stell ich, hast du die, geschafft? Die stelle ich einfach zu gerne hier, diese letzte. Aber du bist also quasi so halb vorbereitet zumindest.
Hast du wirklich geschafft und ich habe mir echt ein paar Gedanken gemacht. Und ich würde Carmina Burana wählen als klassisches Werk. Gut, ob das jetzt ein Stück, ein Lied ist, es besteht ja im Prinzip aus ganz vielen verschiedenen Parts, ne? Aber es ist für mich eins der, also rhythmisch mit Rhythmuswechsel und allem drum und dran, eins der coolsten klassischen Werke. Und ich hätte, wenn ich wirklich nur noch dieses Lied hören könnte, immer die Möglichkeit, nochmal dazu zu spielen. Klingt jetzt echt blöd, okay. Aber ansonsten kannst du ja irgendwie, ne, du bist halt nicht vorbelastet dann, wenn du irgendwelche andere, wenn du deine Lieblingssongs irgendwie nimmst, wo deine Lieblingsdrummer oder Lieblingsgrooves irgendwie dabei sind, dann hast du vielleicht die Gefahr, dass du es wirklich irgendwann tot gehört hast und dann nicht mehr geil findest. Oder dass du ja nicht so flexibel bist, wenn du mal dazu jamst. Und deswegen würde ich hier Carmina Burana von Karl Orff wählen.
Gut, hast du die Frage auch bestanden?
Sehr schön.
Ich glaube, wenn man sie nicht kennt, steht man ganz schön auf dem Schlauch, glaube ich, im ersten Moment. Aber ja, coole Antwort. Okay, dann eine letzte Kategorie, dann hast du es geschafft.
Fünf Quickies mit Bo. Fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten.
Also, nur entweder oder. Geschaffelt oder gerade?
Gerade.
Live oder Studio?
Live.
Mit Klick oder ohne?
Ohne.
Coated oder clear?
Clear.
Arena oder Club?
Club.
Und ein kleines Extra von mir, Bier oder Prosecco?
Wenn dann Bier.
Okay. Jetzt muss ich aber trotzdem kurz nachhaken. Ohne Klick lieber. Aber ich sag mal, in deinem Daily Drummer Live, wo du so spielst, ist doch wahrscheinlich super viel mit Klick, oder?
Also bei Ekli, bei großen Shows ist auf jeden Fall mit Klick. Ja, aber was aber mit der Produktion zu tun hat, wenn du einfach zu kompletten Videosequenzen und wenn da noch Zuspieler kommen oder Loops mitlaufen und sowas, das kennen wir ja mittlerweile alles. Aber ansonsten so, eigentlich so, wenn du mal irgendwie so mit Bands sonst irgendwie gespielt hast, sei das jetzt ein großer Gig, ein kleiner Gig oder mal auf einer Hochzeit oder Weinfest oder ne, diese ganzen Jobs, die ja jeder von uns schon gemacht hat. Ich mag das einfach, weil ich denke, der Schlagzeuger ist das Metronom und der ist der Chef. Und wenn ich merke, dass da die Nummer gerade irgendwie einschläft oder nicht so richtig einloggt und dann muss ich halt mal vielleicht ein bisschen Gas geben oder ein bisschen bremsen. Und auch beim Üben, diejenigen, die mich kennen, die wissen das, ich predige immer im Unterricht und bei Workshops das Wohlfühltempo. Ich nagel also die Leute nicht gleich immer direkt auf ein bestimmtes Tempo fest, wenn sie eine neue Übung oder wenn sie irgendwie was neu gerade zum ersten Mal spielen sollen. Ja? Bis das erstmal von der Koordination her in Fleisch und Blut übergegangen ist und die Bewegungsabläufe passen, da ist mir erstmal das Tempo nicht so wichtig. Und deswegen, also Klick ist für mich dann immer nur wirklich on top für Timing-Übungen oder auch halt bei Gigs, wenn ich vielleicht mit einem Loop spiele oder wenn es irgendwie von der Produktion her mit programmiertem Licht- und Videoeinspieler nicht anders geht. Aber wenn ich die Wahl habe, immer ohne.
Ja, guck. Und du übst auch, wenn du für dich selber übst, übst du auch tendenziell eher ohne Klick?
Es kommt drauf an, was ich übe. Also wenn ich jetzt spezielle Timing-Übungen oder sowas oder so Klickübungen, klar, ja. Aber ansonsten, ich übe gerne oder gelegentlich meine ganzen Koordinationsdinger, die ich momentan ja so mehr oder weniger der Situation geschuldet so bei Instagram ab und zu mal raushau. Die sind alle ohne Klick, weil die spiele ich in dem Moment gerade so, wie ich sie fühle und wie ich sie mache. Wahrscheinlich sind sie morgen spiele ich die Übung vielleicht 2 Beats schneller oder so, ich weiß es nicht. Das ist mir in dem Moment auch nicht so wichtig. Aber was ich oft gemacht habe, gerade mit so Latin-Zeug, wenn ich sowas geübt habe, immer zu Loops. Ich habe mir immer irgendwelche aus Salsa-Stücke oder sowas, habe ich mir immer irgendwelche Loops rausgeschnitten oder aus sämtlichen Büchern oder Sachen solche Loops gesammelt. Ja, deswegen sind zum Beispiel auch im neuen Buch Bass-Loops dabei. Ja, das ist irgendwie für mich so eher zum Üben. Habe ich mehr gemacht. So im okay. Vergleich.
Ja, cool. Also, jetzt ist der letzte Teil auch von meiner Seite beendet, auf jeden Fall. Jetzt gibt es immer noch die Möglichkeit für dich, ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, die Werbetrommel für dich zu rühren, wenn du möchtest. Wenn es was gibt, auf das du gerne hinweisen möchtest, dann hättest du jetzt die Gelegenheit.
Was soll ich sagen? Wir haben schon ganz viel angesprochen und wir haben es ist immer für mich so schön, mit jemand zu reden, der oder wenn das dann also alles so schön Revue passiert, was man dann doch schon so irgendwie alles gemacht hat. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so der Jüngste. Also was ich gerne sagen würde, wäre, dass ich mich natürlich freue, wenn jetzt viele Leute das neue, frische Buch zum Thema Four on the Floor mal auschecken. Da werde ich auch jetzt demnächst immer mal wieder noch ein bisschen was so als Appetizer raustun und so. Das würde mich sehr freuen, weil ich glaube, es ist auch das Buch, wo ich bis jetzt am meisten Energie und Zeit und Ehrgeiz und so auch reingesteckt habe. Das könnte so mein persönlicher Meisterbrief sein vielleicht. Ja. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, was ich unbedingt mal sagen will, ist, dass diese Podcast-Reihe, die du hier machst, dass ich das super geil finde und mega interessant, weil ich viele Kollegen schon Jahre kenne und wenn ich so einen Podcast höre, den du mit denen gemacht hast, immer wieder was Neues drin vorkommt. Oder man entdeckt Parallelen. Ach, das war ja bei dem auch so. Ach, der hat früher auch Tanzmusik gemacht. Ach, guck an, dem ging es ja auch so scheiße wie dir damals. Ja. Das heißt, wenn jetzt also jemand das, mein Dings aus irgendwelchen Gründen, meinen Podcast hier zum ersten Mal hört, dann möchte ich dem auf jeden Fall sagen, dass er sich die anderen mal anhören soll. Weil das finde ich.
Ja, jetzt machst du ja die Werbetrommel für mich. Vielen Dank.
Nein, aber das ist mir wirklich ein Anliegen und das ist manchmal 10-mal interessanter, wie irgendwie sich das 12. Drum-Video anzuschauen oder 4 Stunden zu üben. Dann übe ich halt nur 3 und höre mir 1 Stunde Podcast an und lerne von den Erfahrungen und den Geschichten und Erzählungen von anderen. Finde ich mega interessant und du machst es richtig, richtig cool und ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch ein Teil hier sein darf. Ja.
Sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut.
Vielen, vielen Dank, lieber Bo.
Ich sage auch nochmal Dank für die netten Worte. Freut mich sehr. Cool. Gut, dann entlasse ich dich jetzt in den wohlverdienten Feierabend, würde ich sagen.
Vielen Dank. Jetzt trinken wir ein Prosecco. Nee, ein Bier.
Eben hast du dich noch für Bier entschieden, Bier, auf jeden Fall. Dann müsstest du jetzt konsequent bleiben.
Ja.
Okay. Ich schau mal, was es nachher gibt.
Dankeschön. Okay.
Gut. Ich bedanke mich. Schönen Abend noch.
Dir auch. Tschüss.
Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit Alles Bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und/oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.